Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Ja, ein schöner sonniger Tag. Ich genieße das auch sehr, wenn die Schöpfung lacht, so kann man das nennen, dass die Schöpfung lacht, wenn die Sonne scheint. Letztes Wochenende war ich ja mit den Royal Rangers, das sind eine christliche Pfadfinderschaft hier, unserer Gemeinde mit den Royal Rangers Leitern und Mitarbeitern auf ein Wochenende weg im Steibis. Und ich muss sagen, es ist wirklich, die Gemeinde hat hier wirklich eine ganz tolle Ranger-Leiter-Mitarbeitertruppe. Wirklich, wirklich sehr, sehr lobenswert. Die christliche Pfadfinderarbeit Ranger ist eh eine super Arbeit, aber so viele tolle Leiter, auch junge Leiter, war absolut super. Sie haben mich ein bisschen überfordert. Ich hatte da so ein Fahnenspiel mitgemacht. Das kennt ihr, glaube ich, ne? Fahnenklau. Und das Pastorstehlen ist eh schon ein Problem. Nee, das war jetzt nicht das Thema. Aber es war ein bisschen glatt und ich habe schon überlegt und ich bin dann gestürzt. Was normal ist, stürzt jeder. Aber ich bin irgendwie, habe ich eine Rippe gebrochen. Entweder geprellt oder gebrochen. Ich lasse mich morgen mal röntgen. Aber ist ja nicht schlimm. Es ist ja nur, es heilt ja von alleine. Bloß wenn man weiß, es ist gebrochen, dann muss man sich anders verhalten. Aber so ist das. Alles hat seinen Preis. Und Punkt, genau. Aber wirklich, wie gesagt, eine ganz tolle Mitarbeitertruppe. Es ist ein großes Geschenk, dass die Gemeinde das hier haben darf. Ja. Das ist gut. Wir haben hier eine Predigtreihe. Die Gemeinde oder die hier regelmäßig kommen, die wissen das seit einiger Zeit. Einem Brief im Neuen Testament, der Galaterbrief, sind Gemeinden in Galatien, heutiger Türkei, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Und aus diesem Text, aus diesem Brief hören wir einfach Predigten, Botschaften aus diesen Texten. Wir sind jetzt in Kapitel 3 und wer möchte, kann mit aufschlagen, ab Vers 6. Ich lese von Vers 6 bis Vers 14. Aber vielleicht kommen wir heute nur bis Vers 10 von der Predigt. Das muss man gucken. Aber Galater 3, Kapitel 6, Vers 6 bis Vers 14. Der Apostel Paulus schreibt da Folgendes. Ich fange das Vers 5 ab, das verbindet das ganz gut. Hatten wir letztes Mal. Der euch nun den Geist Gottes darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des mosaischen Gesetzes, oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben gerecht sprechen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt und ihm gesagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, gemeint ist immer hier das mosaische Gesetz, die 10 Gebote sind ein Teil dieses Gesetzes, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand von Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz ist aber nicht aus Glauben, sondern das Gesetz sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen ist. Punkt. Langer Text, ach, wir haben es auch hinten angeschmissen bekommen. Nochmal kurz im Galaterbrief, für die, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, geht es um eine zentrale Sache. Eine Sache, die den christlichen Glauben unter anderem, aber diametral von allen anderen Religionen unterscheidet. Und zwar darum, dass der Apostel Paulus und die ganze Neue Testament deutlich macht, dass ein Mensch von Gott angenommen wird, vor Gott gerechter steht, einmal in den Himmel kommen kann, ich sage es mal mit diesen Worten, liegt nicht an seinen Werken, an dem, was er tut oder nicht tut, sondern an, ob er glaubt, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat als Retter, der für unsere Sünden starb, alles, was zwischen mir und Gott stand, beiseite genommen hat, damit ich nur mit Gott versöhnt werden kann. Das ist die einfache Botschaft vom Galaterbrief. Und bis heute ist es eine Botschaft, die auch wenn Leute, die vielleicht schon länger gläubig sind, immer wieder daran erinnert werden müssen. Der Mensch steht nicht vor Gott oder kann nicht vor Gott gerechter stehen durch sein Tun. Warum? Weil sein Tun nie perfekt ist. Aber Gott ist vollkommen heilig, vollkommen Licht und ich komme nicht ran an Gottes Gerechtigkeit. Das war ja übrigens das, was der Martin Luther erkannt hat, was ihn so hat verzweifeln lassen, weil er war ein sehr kluger Mensch. Er hat Jura studiert, er dachte sehr klar in richtig und falsch und in Gesetzen. Und er wusste irgendwann, ich kann, auch als Priester dann, als er dann Mönch werden wollte, ich kann einfach an den Standard Gottes nicht rankommen. Ich schaffe das nicht, alle Gebote Gottes zu halten. Und er wusste, auch wenn er nur in einigen fehlt, damit kann er nicht an Gottes Gerechtigkeit rankommen. Und bis er dann irgendwann erkannte, ich brauche einen Erlöser, ich brauche, dass mir Gerechtigkeit geschenkt wird. Und als er das verstand, ist die Reformation losgegangen, die dann immer später noch bekannt wurde. Ich weiß, meine Frau, die ist ja im Altötting aus der Ecke aufgewachsen, das ist ja ein katholischer Wallfahrtsort. Und ihre Oma, die habe ich auch noch kennengelernt, die hatte 11 Kinder und ist 100,5 geworden. Scheinbar ist das der Schlüssel, krieg viele Kinder und dann wirst du alt. Nee, natürlich nicht. Aber trotzdem fand ich enorm, 100,5 und 11 Kinder, das ist schon was. Und ich weiß, als ich sie kennenlernte, da war sie glaube ich so 99, da hat sie immer noch ihr Wurstsemmel gegessen. Für mich bedeutet das, man muss nicht nur auf Körnern rumbeißen, um alt zu werden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie war so stark geprägt vom Gedanken, dass der Luther ein Feind war, dass der mit der Botschaft des Luthers, da war sie aus ihrem ganz katholischen geprägt. Aber es gibt ja viele Katholiken heute, die das nicht mehr so sehen. Aber das war bei ihr so. Und sie hat dann immer so über Martin Luther gesagt, der Teufel hol ihn. Der Teufel hol ihn, hat sie gesagt. Weil Luther mit dem, was er gesagt hat, so ein Anstoß war. Und bis heute ist es ein Anstoß. Wenn du wirklich Menschen sagst, es gibt keine Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden, von Gott angenommen zu werden, durch deine guten Werke langt es nicht. Gute Werke sind gut, bloß du wirst nie vollkommen sein. Du brauchst eine geschenkte Gerechtigkeit. Und so ist das. Und darüber spricht der Apostel Paulus im ganzen Galaterbrief und versucht das den Galatern deutlich zu machen, weil die von dieser Botschaft wieder abwichen. Sie glaubten und wurden verführt, von der Botschaft abzuweichen. Okay. Genau. Jetzt der Vers 6. Schauen wir mal. Da sagt er, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Der Apostel Paulus spricht hier über Abraham als Vorbild des Gläubigen. Interessanterweise, Abraham ist in allen drei großen Religionen, ich nenne jetzt mal die christlichen Glauben Religion, es ist es nicht von der Bibel, spielt Abraham eine große Rolle. Bei den Juden spielt er eine ganz große Rolle. Abraham ist der Vater der Juden, aus ihnen ist das Volk Israel gekommen. Bei den Moslems spielt er auch eine große Rolle. Weil durch Abraham hat auch einen anderen Sohn noch gehabt, Ismael, und von dem stammen sie ab. Und beiden ist es sehr wichtig, dass sie Kinder Abraham sind. Und Paulus macht deutlich, und da kommen wir gleich drauf, Kinder Abrahams kann man auf zwei Weise sein. Einmal nach dem Geborenen, nach dem Fleisch, aber entscheidend ist, ob man ein Kind Abraham ist nach dem Glauben. Ob man seinen Segen erbt. Wir kommen gleich darauf. Und er spricht von diesem Abraham, und Abraham, ich sage doch noch mal kurz was zu, der hat lange vor Jesus Christus gelebt. Er war, wie gesagt, der Stammvater, ist der Stammvater Israels. Und als die Leute, die zu den Galatern kamen, reinkamen, diese Irrlehrer, oder, ja, die haben gesagt, wir sind die wahren Kinder Abrahams, das waren Juden, aber Paulus ist auch Jude. Und wir halten das Gesetz. Und weil wir geboren sind aus der Linie Abrahams und weil wir das Gesetz halten, sind wir die wahren Kinder Abrahams. Und wenn ihr das auch sein wollt, müsst ihr euch beschneiden lassen wie die Juden und das Gesetz halten, Mose. Und Paulus sagt dann, nee. Die wahren Kinder Abrahams sind die aus dem Glauben an Jesus. Und dann sagt er, wisst ihr was, der Abraham, das war der Vers 6, er ist gerecht gesprochen worden vor Gott, weil er glaubte. Und ich lese nochmal kurz die Geschichte vor, die damals stattfand zwischen Gott und Abraham. Lange, lange Zeit vor Jesus Christus. Gott berief diesen Abraham aus einem heidnischen Hintergrund. Und Abraham hatte keine Kinder bekommen. Und er war schon 75 zu dem Zeitpunkt hier, vielleicht sogar auch 80. Und ich lese meinen Text, 1. Mose 15 ab Vers 1, dass wir wissen, was hat es auf sich, dass Abraham gerecht gesprochen wurde. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham aber sagte, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Elisia von Damaskus, also ein Knecht, okay? Und Abram, da hieß er noch Abram, nicht Abraham, sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dein Erbe sein. Und Gott führte ihn hinaus und sprach, kann sein, dass Abraham gerade im Zelt war, als Gott zu ihm sprach, darum er führte ihn hinaus, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, Abraham im Zelt. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach, so soll dein Same sein. Also Gott sagt zu einem Menschen, der bis jetzt keine Kinder hatte, der denkt, das wird auch nichts mehr, sagt Gott, schau mal in den Himmel, zähl mal die Sterne und so soll deine Nachkommenschaft sein. Das ist schon nicht einfach zu verknustern und zu glauben. Aber Gott hatte es ihm gesagt, man weiß nicht, in welcher Weise das Reden Gottes geschah. Und jetzt kommt der Satz. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Okay, da kommt das her. Abraham glaubte den Herrn und das rechnete ihn als Gerechtigkeit an. Weil er die Verheißung Gottes glaubte, hat Gott gesagt, du bist gerecht in meinen Augen. Folgendes, Abraham hat nichts getan in dem Moment. Wisst ihr, was er gemacht hat in dem Moment? Zum Himmel geguckt, Sterne gut gezählt, also das angefangen zu zählen vielleicht. Aber er glaubte Gott, ich weiß nicht wie, aber du wirst es tun. Und das war der Moment, wo Gott sagte, jetzt bist du gerecht in meinen Augen. Ich erkläre dich gerecht. Und ab dem Zeitpunkt bis zum Ende seines Lebens war Abraham als Gerechter angesehen, obwohl der Herr noch manche dumme Fehler machte. Aber er war als Gerechter angesehen. Paulus greift das auf im Vers Römer Vers 4. Geht da noch mal ein bisschen mit. Ich weiß, es sind gerade viele Bibelstellen, aber damit das richtig gut gepackt ist. Und er sagt noch mal im Römerbrief, erzählt, wie Abraham von Gott gerecht gesprochen wurde. Er sagt im 4 Vers 1, was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch die Verheißung erlangt hat, also durch eigene Kraft? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Kein Mensch, wenn er durch die Himmelstür geht, wird sich auf die Schulter klopfen und sagen, Gott, du wusstest ja, ich schaffe das. Du hast keinen Ruhm vor Gott. Niemand kommt im Himmel mit eigenem Ruhm. Der einzige Ruhm ist, Christus ist mein Ruhm. Weil er für meine Sünden bezahlt hat, er für mich gestorben ist und ich das geglaubt habe, kriege ich seine Gerechtigkeit. Und wenn ich durch den Himmel reinkomme mal, vielleicht auch mit 100,5, mal gucken, wie's, brauchen wir noch mehr Kinder, wie es wird, dann komme ich mit der Gerechtigkeit Jesu rein. Weil die mich bekleidet, weil ich an ihn geglaubt habe, aber nicht mit einer eigenen Gerechtigkeit, weil die hat so viel Macken und Fehler. Keiner von uns schafft es nur einen Tag, das Gesetz Gottes nicht zu brechen. Nur einen Tag schafft kein Mensch auf der Welt. Jetzt sagst du vielleicht, das ist eine Frechheit da vorne von dir, Prediger. Ich bin rechtschaffener baden-württembergischer Bürger. Ich lebe schon seit 10 Jahren sündlos. Okay, fangen wir mal das erste Gebot an von den 10 Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ohne Einschränkung. Weil die Bibel sagt, wer einmal fehlt, ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Das geht nicht. Auch das letzte Gebot, du sollst nicht begehren deines und so weiter. Hast du noch nie was begehrt, was Negatives? Es geht nicht, okay? Ich muss weiterlesen. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Galaterbrief, zumindest die hier regelmäßig kommen, wirklich, und das wünsche ich mir sehr, das ganz tief drin haben, tatsächlich vor Gott gerecht werden kann man nur durch den Glauben an Jesus und durch nichts anderes. Jetzt kommt der Vers 4. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund von Verpflichtung. Und Vers 5 ist schon der Hammervers, auch für heute noch für viele Christen. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus macht so klar deutlich, wer keine Werke tut, aber an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird der Glaube als Gerechtigkeit gerechnet. Und natürlich, wenn Jesus Christus in sein Leben kommt und so weiter, er wird anfangen, mit Jesus zu leben, das Leben wird eine gewisse Frucht auch bringen. Es ist gar keine Frage, aber ich fange das ewige Leben, Gottes Gerechtigkeit, wenn ich an ihn glaube. Okay, wenn ich glaube, was er für mich getan hat. Galater 3, Vers 6 nochmal. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und ich habe schon im Gottesdienst erzählt, ich habe das ja für mich selber so erlebt, der ich wirklich nicht mit dem Evangelium aufgewachsen bin, nichts gehört habe vorher. Und als ich das Vierteljahr mit dieser Kirche im Kontakt war, wo mich Leute eingeladen haben zum Gottesdienst, das war ja damals 2 junge Frauen, die mich eingeladen haben auf der Straße, so bei so einem Café. Und dann ging ich zur Gemeinde mit. Ich habe schon mal gesagt, wir hatten unlautere Motive. Einmal haben wir gedacht, da sind viele Mädchen, darum gehen wir jetzt hin zu dieser Gemeinde. Ich war 18 Jahre alt, müsste jeder 18-Jährige versteht mich. Weil, muss ich nochmal sagen, das habe ich aber auch schon mal erzählt, weil die Frau, die mich eingeladen hat, die war damals 20, hat ja gesagt, komm hin zu diesem Kreis am Dienstag, da treffen wir uns mit 6 Mädchen. Und mein Freund und ich haben gesagt, da gehen wir hin. Und es waren ungefähr 6 Mädchen, es waren ungefähr 6 Jungs da. Aber sie hat mir später gesagt, das habe ich extra gesagt, damit du kommst. So ist das. Aber ich kam dann in Kontakt mit der Gemeinde. Als ich dann den Moment hatte, wo Gott mir offenbarte, Jesus Christus hat meinen Tod am Kreuz auf sich genommen. Er starb dort an meiner Stelle. Er hat meinen Platz für mich eingenommen. Als ich das für mich glaubte, und ich weiß heute noch den Moment, als ich für mich glauben konnte, und als ich das für mich glaubte, ich tat nichts, ich stand da allein im Zimmer des Pastors. Aber als ich das für mich glaubend annehmen konnte, kam gleichzeitig der Friede Gottes in mein Herz. Und das Wissen, jetzt hast du ewiges Leben. Ich habe nichts gemacht. Ich habe noch nicht fromm gelebt zu dem Zeitpunkt, gar nicht. Aber ich hatte durch Gottes Gnade es glauben können, was Christus für mich getan hat. Und das ist das, was Paulus denen klarzumachen versucht. Vers 7. So erkennt auch, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Da will er eben gegen die Irrlehrer vorgehen und sagen, Leute, ihr seid Abrahams Kinder. Warum ist es auch so wichtig, ein Abrahams Kind zu sein? Denn Abraham wurden gewaltige Verheißungen zuteil. Er soll einmal der Welterbe sein, sagt die Bibel. Und die Bibel macht deutlich, wer an Jesus Christus glaubt und ein Kind Abrahams dadurch ist, wird einmal die Welt erben. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn du hier sitzt und an Jesus glaubst, dass du mal die Welt erben wirst. Schon seltsam, ne? Du sagst, Mensch, ich kriege meinen normalen Alltag schon nicht hin. Ne? Morgens aufstehen, Zähne putzen, es pünktlich zu schaffen. Mit den Kindern ist es nicht so einfach und so weiter. Und ich soll die Welt erben? Das sagt die Bibel sehr deutlich. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, wenn einmal ein neues Zeitalter kommt, wenn Christus wiederkommt, das wird jetzt zu viel, die Gläubigen werden mit Jesus herrschen, mit Jesus regieren, wie immer das aussieht. Und darum sagt Paulus auch mal den Korinthern, die hatten so einen Streit miteinander und wollten zu ungläubigen Richtern gehen. Und Paulus sagt, was macht ihr? Ihr könnt doch nicht zu ungläubigen Richtern als Christen gehen. Kriegt ihr das nicht selber hin? Und da argumentiert er so, wisst ihr nicht, dass wir mal Engel richten werden? Schafft ihr nicht das Kleinste? Und das ist typisch Evangelium. Paulus kommt nicht mit moralischen Keule, sondern er sagt, schaut, das ist eure Berufung. Schau mal, das ist eure Berufung. Dann müsst ihr doch auch euren Alltag anders gestalten. Und wenn du weißt, dass du einmal mit Christus herrschen wirst, Engel richten wirst, wie immer das aussehen wird, das kann Einfluss auf deinen Alltag haben. Und du hältst dich auch nicht mehr so viel mit Kleinigkeiten auf. Zumindest du kannst unterscheiden, worüber du dich richtig aufregst, worüber du sagst, das muss geregelt werden, aber da werde ich mir nicht den Tag durch vermiesen lassen. Gell? So ist das im Leben. Genau. Okay, der Welterbe. Übrigens, da steht ein schöner Vers, ich liebe den Vers, 1. Korinther 3, Vers 18, glaube ich, da sagt Paulus zu den Gläubigen, es sei Tod oder Leben, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, es sei die Welt, alles ist euer. Das sagt er denen auch schon, den Korinthern. Und immer wieder klar zu machen, Leute, denkt dran und verhaltet euch demgemäß. Vers 8 und 9. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr noch, aber das ist gar keine Frage. Ich gehe weiter. Das ist eine dumme Frage, wenn die Pastoren sagen, könnt ihr noch. Quatsch. Galater 3, 8 und 9. Da nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden sind alle, die nicht Israel sind, nicht Juden sind, aus Glauben gerecht sprechen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Herr wiederholte eigentlich Folgendes. Abraham ist gesegnet worden, indem er durch Glauben gerecht gesprochen wurde. Und der Segen Abrahams ist unter anderem der, dass ich auch, wenn ich an Jesus Christus glaube, an ihn gerecht gesprochen werde, durch ihn gerecht gesprochen werde vor Gott. Und dass ich wie Abraham, wie ich gesagt habe, die Welt erben werde, einmal in Ewigkeit. Es gab mal so eine Wohlstandsglaubensbewegung, ich glaube, die ist ziemlich geschrumpft, christliche Glaubensbewegung, die immer sagte, der Segen Abrahams, wow, wenn du an Jesus glaubst, gehört dir der Segen Abrahams. Und haben sie gesagt, Abraham war ganz reich und das war er auch. Abraham war ganz reich. Und da haben sie gesagt, wenn du an Jesus glaubst, wirst du deshalb reich. Das sollen sie mal Leuten in Nordkorea im Gefängnis sagen, die wegen ihres Glaubens leiden, die aber den Segen Abrahams haben, weil sie gerecht gesprochen wurden durch Jesus und weil sie einmal der Welt Erben sein werden. So ein Unsinn, diese Lehre. Die wurde auch, meistens sind nur reich geworden, die es gepredigt haben. Die dann sagen, gebt es halb und dann wird das Ganze werden. Der Segen Abrahams, das kommt auch später noch klar raus, ist, ich werde wie Abraham gerecht gesprochen, wenn ich an Jesus glaube. Und ich darf in Ewigkeit einmal der Welterbe sein. Aber anders ist das nicht. Ich war ja vor 3,5 Jahren in Nigeria, da wurde ich eingeladen zum Predigen, war das erste Mal, ich war in Südafrika mal, aber da war ich dann in Nigeria. Und das war für mich sehr interessant, in Nigeria dort zu predigen. Interessanterweise, obwohl es dort viel Armut gibt, Josef, du weißt es ja, gut, Äthiopien, aber du weißt, wie es nachher mal aussieht, war da zum Teil ganz stark dieses, wer an Jesus glaubt, wird reich. Aber die waren alle arm. Und ich habe da auch bewusst gegen angepredigt. Ich habe gedacht, wenn ich schon hier bin, dann werde ich das mal einfach versuchen, deutlich zu machen. Leute, so ist es nicht. Gott möchte uns unser Versorger sein, alles keine Frage. Aber bitte nicht, dass ihr dadurch glaubt, reich zu werden. Dann ist es ein falsches Motiv. Und ich erinnere mich noch, als ich dann ausflog, das habe ich hier, glaube ich, auch mal erzählt, aber nicht jeder ist in jedem Gottesdienst da und ich erinnere auch nicht immer alles. Da bin ich rausgeflogen, als ich wieder zurück nach Deutschland flog und am Schalter hat mich die Frau gefragt, die Flugzeugfrau, Mir fällt der Name nicht ein. Das Bodenpersonal, Flugzeugfrau, ist ein hochintelligentes Wort, ne? Zeugt von sehr viel Intellektualität. Die sagte, was haben Sie gemacht? Ich war Pastor, ich habe gepredigt. Oh, sagt sie und so. Und der eine hat ja seine Mütze gleich segne mich, ne? Das finde ich schon toll. Die haben so ein Bewusstsein des Glaubens. Und dann sagte ich, ja, ich habe gepredigt, dass Jesus Sünden vergibt. Dann kam ich mit ihr ins Gespräch und dann ging es darum, dass sie sagt, aber Jesus macht uns reich. Ich habe gesagt, nein, darum ist Jesus nicht gekommen. Ich stand da am Schalter, gell? Nein, darum ist Jesus nicht gekommen, sondern er ist gekommen, um Sünden zu vergeben. Nein, Jesus macht uns reich. Natürlich kann ich da jetzt nicht lange reden, das geht ja nicht am Schalter, aber so tief ist das drin, das ist eine Irrlehre. Ich liebe Offenbarung 3, wo Jesus einmal einer Gemeinde sagt, ich kenne deine Armut, du aber bist reich. Er meint damit dann geistlich reich. Er sagt nicht, ich kenne deine Armut, was seid ihr bloß für Versager im Glauben? Sagt er nicht. Aber du bist reich und darum geht's. Es ist wirklich ganz falsch ausgelegt worden. Ich glaube, das glaubt auch heute kaum noch einer in Deutschland, aber es muss vielleicht mal gesagt werden an dieser Stelle, falls jemand nochmal sowas liest. Der Segen Abrahams ist es nicht. Wir dürfen Gott als Versorger erleben und vertrauen. Das heißt nicht, dass Christen arm sein müssen, aber es darf nicht als Botschaft gepredigt werden. Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes steht, um es zu tun. Den Satz müssen wir hier nochmal hören. Paulus sagt, denn alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Paulus sagt Folgendes. Gott hat im Alten Testament gesagt, der Mensch, der alle meine Gebote, und Gott wusste, dass das nicht geht, er hat die Menschen vorbereitet auf Jesus, der Mensch, der alle meine Gebote hält, alle meine Gesetze hält, der wird leben, ewig leben. Das hat Gott gesagt. Und wer es nicht tut, den trifft die gerechte Strafe für die Sünde, der Fluch. Und darum sagt Paulus, Mensch, ihr Galater, wenn ihr jetzt meint, vor Gott gerecht zu werden, indem wir schaffen, das Gesetz zu halten, begebt ihr euch wie unter einem Fluch. Sie werden nicht verflucht, weil sie Christen waren, Kinder Gottes, aber sie begeben sich wieder runter. Weil die Bibel sagt, wenn du nicht alles einhältst, trifft dich der Fluch. Da steht dir ganz klar, ne? Und schaut, es gibt zweierlei Arten von Menschen, die unter dem Fluch sind. Grob gesagt, kann man mal sagen. Auch vielleicht in unserem Land. Einmal sind Menschen unter diesem Fluch, und die gibt es leider noch viele in Deutschland, die glauben, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich bin rechtschaffen, ich bin einigermaßen okay als Bürger. Wenn es einen Gott geben sollte, dann wird er mich aufgrund dessen annehmen. Und wer darauf vertraut, sagt Paulus, ist unter einem Fluch, weil er glaubt, durch das Tun vor Gott angenommen zu werden. Okay. Viele Menschen auch in unserem Land, ganz komisch, die glauben, wenn ich zur Kirche gehe, irgendwie wird mich das vor Gott gerecht machen. Es ist gut, zur Kirche zu gehen, aber es macht dich nicht gerecht vor Gott. Nur Jesus macht dich gerecht. So ist das. Und die anderen sind die, und das waren die Galater, und jetzt hör mal gut zu, das sind Menschen, die bereits an Jesus glauben, die zum Glauben gekommen sind, die gerecht gesprochen worden sind durch Jesus. Aber dann irgendwann anfangen zu denken, wenn ich aber dieses falsch mache oder jenes falsch mache, dann wird sich Gott von mir trennen. Und dadurch unbewusst zumindest von ihrem subjektiven Gefühl wie ein verfluchtes Leben führen. Sie führen von ihrem subjektiven Gefühl wie ein verfluchtes Leben, im Sinne immer mit der Angst, wenn ich irgendwie was falsch mache, dann macht Gott mit mir Schluss. Aber die Bibel sagt, unter so einem Fluch, so einem Gesetz bist du nicht als Gläubiger, du bist unter Gnade. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und das will Paulus hier unbedingt deutlich machen. Und dann sagt er auch darum in Vers 13, wir machen jetzt nur noch den Vers 13, ich glaube, ich höre dann schon fast an diesem Punkt auf. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. wenn ich an Jesus glaube und zum Glauben gekommen bin, seine Gerechtigkeit habe, trifft mich nie wieder dieser Fluch der Gesetzesübertretung. Okay? Geht nicht, weil Jesus hat den Fluch für mich auf sich genommen. Und daher, ich habe es mal vor kurzem hier im Gottesdienst gesagt, es ist sowieso ganz schräg, wenn manchmal Christen, es gibt so, gibt's manche Bücher drüber und Lektüre und alles Mögliche, die den Christen noch irgendwelche Flüche anhängen wollen. Generationsflüche, habt ihr schon mal gehört? Ich weiß überhaupt nicht, wie das hier in der Gemeinde gesehen wird. Vielleicht gehe ich jetzt wirklich ins Fettnäpfchen. Ich habe es ja schon mal kurz angesprochen, aber bis jetzt ist es mir nicht begegnet. Aber die Wahrheit von Gottes Wort muss gesagt werden. Wer zu Jesus gehört, über den gibt es keinen Generationsfluch. Weißt du das? Weil, wer hat den Generationsfluch ausgesprochen in der Bibel? Nicht etwa der Teufel oder so, sondern Gott selber. Gott selber sagt, die, die mich ehren und mich fürchten, sollen ins tausende Geschlecht gesegnet sein, aber die mich ablehnen und verachten, werden bis ins dritte und vierte Geschlecht verflucht sein. Gott hat es ausgesprochen. Und nun stell dir mal vor, da kommt jemand zum Glauben an Jesus und Gott, sagt die Bibel, bekleidet ihn mit Gottes Gerechtigkeit, versetzt ihn in Jesus und sagt jetzt, aber ich gucke, dass ich jetzt noch den Fluch deiner Väter an dir heimhole. So ein Unsinn. Aber leider werden immer wieder Christen da verführt. Ich habe schon Leute getroffen, die sich haben ewig durchbeten lassen, weil sie sagen, da ist noch irgendwo ein Fluch in meinem Leben. Nein. Epheser 1, Vers 3. Ihr seid mit Christus gesegnet, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das Neue Testament spricht den Christen Segen zu und nicht Fluch. Der Manfred Lanz, den man hier früher Pastor war, viele kennen ihn, der ist übrigens am 23. Februar hier zum Predigen. Der hat mal auch zu mir gesagt, ich verstehe das sowieso nicht, Christoph, diese Geschichte. Warum konzentrieren Sie sich immer auf dieses dritte und vierte Geschlecht, wo der Fluch sein könnte? Es heißt aber, bis ins Tausendste bist du gesegnet. Da wird gar nicht drauf geschaut. Und das ist komisch. Und ich möchte euch ermutigen, glaub niemals, wenn du zu Jesus gehörst, dass noch irgendein Fluch auf dir ist. Du bist in Jesus und der ist nicht verflucht. Und wenn manchmal Leute erzählen, aber ich habe für mich beten lassen und dann wurde ich irgendwie freier und so. Du, das sind vielleicht irgendwelche Prägungen, die der hatte. Das sind vielleicht irgendwelche Räume, wo der Feind noch Raum im Leben hatte. Man nenne es, wie es will, aber nenne es nicht Fluch. Okay? Nenne es nicht Fluch. Noch einmal lese ich, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Was Paulus den Christen sagen will, und damit schließe ich, und nehmt das bitte mit, wer zu Jesus gehört, wer im Glauben Jesus angenommen hat, er ist wirklich in einer ganz freien Stellung vor Gott. Er ist frei von jedem Fluch, er ist frei vom ewigen Tod. Er ist frei, dass auch wenn er fehlt, was immer schade ist, wenn es uns passiert, nicht mehr verurteilt wird. Er ist frei, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Er wird ein Erbe sein dieser Welt. Er wird mit Christus herrschen. Und dann sagt Paulus, wenn euch das bewusst wird, schaut, dass ihr euren Alltag aus dieser Sicht lebt. Und darum bekommt ein weites Herz für Menschen. Habt viel Liebe für Menschen. Seid großzügig. Lebt aus diesem Wissen heraus. Das ganze, die ganze Ewigkeit gehört euch. Und das macht was mit dem Christen.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.